Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Wenn eine Kinder- und Jugendbuchreihe mal wieder neu verfilmt wird, ist das an für sich nichts Ungewöhnliches. Aber zumindest in unserer Filmbubble musste man dann doch aufhorchen, als man hörte, dass niemand Geringeres sich an so etwas versuchen würde als Nicolas Winding Refn, ein enfant terrible des modernen Kinos. Und den Klassiker, den er sich herausgegriffen hat, ist nichts Geringeres als Fünf Freunde. Als das Ganze angekündigt wurde, ja, war ich durchaus neugierig. Moin, ich bin der Dom. Manuel, wie sieht's mit dir aus?
Hallo erstmal. Ich war auch neugierig. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Refn da seine Finger im Spiel hat, als es angekündigt oder bei uns im Verteiler war, sagen wir es mal so. Ich habe nur gesehen, oh, Fünf Freunde. Habe ich früher immer die Kassetten gehört, da habe ich Bock drauf, gucken wir mal, was das gibt. Also ich war neugierig, auf jeden Fall, ja.
Ja, das Ergebnis kann man ja international eigentlich schon länger bewundern als bei uns. Also die allererste Folge lief letztes Jahr zu Silvester, also nahezu ein Jahr her bei der BBC. Das Ganze ist ja eine Koproduktion von BBC und dem ZDF. Ab dem 5. Dezember könnt ihr alle drei Folgen streamen und zu Weihnachten werden die dann auch im ZDF gezeigt. An dieser Stelle bedanken wir uns für die Screener, die wir vorab bekommen haben. Ja, ich kann für meinen Teil sagen, Fünf Freunde kannte ich zwar so ein bisschen aus meiner Kindheit und Jugend, habe dann aber doch festgestellt, habe ich ja gerade schon zu dir im Vorgespräch gemeint, dass ich da in meinem Kopf irgendwie sehr viel zusammengemanscht habe, was so jetzt die Prämisse angeht, weil ich habe diese Serie in den 90ern mal irgendwie gesehen. Weiß ich nicht, damals auf dem Kika oder so, da lief da mal irgendwie eine Folge, aber das ist jetzt auch keine Serie mit großartiger Kontinuität. Aber im Nachhinein, als ich dann jetzt auch hier die Folgen geschaut habe, habe ich festgestellt, so viel weiß ich da gar nicht von. Und man kann sich auch, ja, auch mit den verschiedenen Adaptionen vertun, weil es gibt zwei Serien, eine aus den 70ern, die andere aus den 90ern. Und dann gibt es noch mehrere Kinofilme hier aus Deutschland, die aber so gut wie gar nichts mehr, glaube ich, mit der Vorlage zu tun haben. Da habe ich nichts von gesehen, du höchstwahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, ich wusste, also von den Filmen habe ich nichts gesehen. Ich muss sagen, sowas hätte ich, glaube ich, auch wahrscheinlich eher so bewusst ignoriert. Meine Berührungspunkte waren, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl wie du, ich kenne Fünf Freunde ganz gut, aber ich glaube, am Ende habe ich einfach die erste Kassette ungefähr 1 Million Mal gehört. Fünf Freunde beim Wanderzirkus. Absolutes Gold. Ich renne seit einer Woche mit einem Ohrwurm rum, weil ich mir die jetzt auch nochmal angehört habe. Und habe dann jetzt heute, als du sagtest, in der Mediathek sind auch die Serien oder die Folgen von der Serie von 95 nochmal reingeguckt und konnte mich da auch noch an Sachen erinnern. Also die habe ich doch auch schon gesehen, aber irgendwie verdrängt aus meinem Kopf. Aber die fand ich auch nochmal sehr nostalgisch, jetzt ein bisschen 2, 3 Folgen schnell zu gucken. Und danach habe ich aber, glaube ich, dann keine Berührungspunkte mehr gehabt. Und als das jetzt angekündigt wurde, dachte ich so, ah, das ist doch mal ein netter Nostalgietrip mal wieder zurück in die Kindheit. So, darum dachte ich, das wird bestimmt gut, ja.
Ja, wer daran auch Interesse hat, ja gut, wir nehmen das Ganze ja am 1. Dezember auf, also fröhlichen ersten Advent gehabt zu haben.
Yay!
Ab diesem Datum bekommt man eben auch die klassische Serie aus den 90ern in der ZDF-Mediathek, sind 26 Episoden, 2 Staffeln. Ja, und die genau gleiche Anzahl gab es auch schon 20 Jahre vorher in der Serie von 1978 und die bekommt man auch in großen Teilen auf YouTube tatsächlich.
Das heißt, die haben 95 wirklich einfach genau die gleichen nachgedreht, oder wie?
Anscheinend schon.
Also die ersten beiden auf jeden Fall, das habe ich gesehen, aber danach, okay, danach wusste ich jetzt nicht.
Ja, ja, also es gibt schon Unterschiede. Also ich habe vorhin auf YouTube auch nochmal in die 70er-Jahre-Version reingeschaut. die ist schon anders als die aus den 90ern. Und man merkt auch, dass beide Versionen Einfluss hatten auf das hier von Reffen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, also ich war mir auch sicher, dass ich da eigentlich relativ viel von kenne. Und ich hatte auch als Kind, wo ich noch sehr, sehr viel mehr gelesen habe, heute bin ich zu lesefaul dafür, hatte ich auch mehr Berührungspunkte mit Enid Blyton Büchern, weil ich hatte einiges andere gelesen, zum Beispiel die Abenteuerreihe oder aber auch sowas wie Geheimnis um heißt das im Deutschen, ich weiß jetzt nicht mehr genau im Englischen. Und die Krux dabei ist, die sind alle sehr ähnlich von der Prämisse. Also die handeln halt alle irgendwie mehr oder weniger von einem Haufen Kindern, inklusive einem Tier, was immer dabei ist, die Abenteuer erleben oder halt so Kinderkrimis. Und da habe ich anscheinend sehr, sehr viel in meinem Kopf zusammengemischt und dann jetzt doch festgestellt, so viel weiß ich gar nicht über Fünf Freunde. Aber um jetzt euch da draußen auch mal ein bisschen abzuholen, die vielleicht weder die Kinofilme noch die alte Serie so wirklich im Schädel haben oder aber irgendeinen komischen Hybrid, so wie ich oder du vielleicht auch ein bisschen. Magst du uns mal aufklären, Manuel, was so die Grundprämisse des Ganzen ist?
Ja, gerne. Wir legen ja los mit der ersten Folge Der Fluch von Kirin Island. Und das ist, soweit ich es verstanden habe, auch direkt nach dem ersten Buch, das Enid Blyton geschrieben hat. Mhm. Und wir sind hier erstmal, George ist noch alleine und erkundet so ein bisschen eben die Insel und findet dort ein verlassenes Boot und wo sie dann auch Timmy das erste Mal den Hund aufspürt und dann eben mitnimmt, weil er ja da jetzt irgendwie gerade alleine rumlungert und findet dann eine Leiche, eine Taucherleiche. Mhm. Bleibt dabei, fand ich, erstaunlich gelassen, so als Kind eine Leiche finden, dachte ich so, okay, und sie geht jetzt einfach so hin und guckt mal mit dem Stock so dran und ja, das war's, aber das erzähle ich jetzt erstmal keinem. Mhm. Na gut, auf jeden Fall von da an beginnt es dann so ein bisschen, dass sie so ein bisschen in das Abenteuer reingeht. Und dann aber auch eben die Cousins und Cousine, also Julian, Dick und Anne, mhm, jetzt von ihren Eltern dann zu Besuch kommen, zu Joshs Eltern über die Ferien. Sie sich aber noch gar nicht so wirklich kennen, weil sie sich erst das letzte Mal vor ein paar Jahren gesehen haben. Sie quasi noch nicht die fünf Freunde sind, wie wir sie jetzt kennen. Mhm. Und dann weiht sie sie aber so nach und nach in diese Entdeckung und das Abenteuer ein und dann erleben sie natürlich zusammen hier jetzt ihr erstes Abenteuer und werden so dann im Verlauf dieser ersten Episode oder der ersten drei vielleicht dann jetzt die fünf Freunde. In den folgenden zwei Episoden, die dann die ja jetzt auch schon kommen, die spielen dann einmal 3 Wochen später und einmal gegen Ende der Ferien und da haben wir dann einmal noch so ein in Anführungszeichen Kammerspiel im Zug, so Mord im Orient Express Style. Und die dritte Episode ist dann so gegen Ende der Ferien, wie gesagt, hauptsächlich bei einem Zirkus. Und ja, im Grunde ist das so die Prämisse. Fünf Freunde erleben Abenteuern, unbeaufsichtigt von den Eltern, ist immer so das die Idee, ne?
Genau, also 4 Kids und der Hund, ganz wichtig, der Hund Timmy.
Ja.
Ja, herzlichen Dank erstmal dafür. Du meintest ja gerade, du hast es nicht so mitbekommen, dass Nicolas Winding Refn seine Finger da im Spiel hat. Und ich hatte mich auch erst jetzt im Nachhinein damit beschäftigt, wie das Ganze so vor einem Jahr, als es eben Premiere hatte in UK, so aufgenommen wurde. Und im Vorfeld war da ja auch einiges so an Presse, auch in Hinblick auf, dass man jetzt ein junges, progressives Publikum mehr damit ansprechen möchte. Also wenn man jetzt auch sich zum Beispiel in der IMDb die Ratings ansieht, das sind relativ wenig und ja, die Serie kommt da nicht ganz so gut weg. Ist natürlich immer so eine Sache, gerade bei so althergebrachten Stoffen, die jetzt irgendwie neu aufpoliert werden und dann eben auch noch in Hinblick auf Diversität bei der Besetzung beispielsweise. Ne? Also da ist ja auch gerne mal so Review-Bombing und sowas am Werk. Allerdings muss ich sagen, als ich es dann jetzt geguckt habe, ursprünglich war eigentlich meine Einstellung, ja gut, Nicolas Winding Refn klingt schon irgendwie sehr interessant. Ich meine, das ist ein Regisseur, der hat solche Sachen gemacht wie Drive oder The Neon Demon. Und das ist ein bisschen weg von, sage ich mal, Jugend- bis Familienunterhaltung wie Fünf Freunde.
Ja, leicht anderes Genre.
Ja, ja, geringfügig. Also es ist ja auch nicht ganz so blutig wie bei Reffen oder so geradezu abgefahren. Aber ich hatte dann trotzdem so im Hinterkopf, ja gut, er hat das Ganze wahrscheinlich produziert, aber wird wahrscheinlich gar nicht so viel damit zu tun gehabt haben. Also kennt man ja, dass irgendwie, ach ja, Steven Spielberg Presents oder so irgendwo draufgepfropft wird und Spielberg hat nicht mal eine Ahnung, dass das mit seinem Namen überhaupt wirklich gemacht wird. Oder er wusste nicht mal wirklich, worum es da und da geht bei einigen Sachen, die mit ihm beworben wurden. Aber hier muss man sagen, wenn man das Ganze anfängt und Nicolas Winding Refn kennt, er hat ja nicht Regie geführt, sondern ist nur der Showrunner, aber er hinterlässt hier, zumindest was das Intro angeht und auch so ein paar andere Sachen, schon sehr seinen Daumenabdruck, oder?
Also ich wusste es beim Gucken tatsächlich nicht, aber im Nachgang macht es schon sehr sinnig. Also ich finde das Intro katastrophal. Mhm. Ich finde es wirklich nervig. es ist einfach nur irgendeine langweilige Musik mit verschiedenen farbigen Texttafeln und Schriftarten, die völlig chaotisch irgendwie durch das Bild sich andauernd ändern und halt den Schauspielernamen und so weiter zeigen. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, dass es das richtige Intro sein soll. Mhm. Aber das kam dann vor jeder Folge und da dachte ich, ja gut.
Ja.
Dann ist das jetzt halt das Intro. Ja. Ich fand es wirklich schlimm, aber ich meine, das macht, wie gesagt, im Nachgang Sinn, mhm. weil es schon irgendwie so seinen Stempel irgendwie aufdrückt, glaube ich. Ne? Also so ein bisschen Azi-Fazi, bisschen experimentell und anders, aber ich fand es einfach nicht gut. Also das hat für mich schon am Anfang direkt irgendwie so eine schlechte Laune gesetzt, muss ich sagen.
Oh weh, okay. Ja, also ich kann verstehen, was du meinst. Also ich hatte den Eindruck, dass er so von der Ästhetik her, also auch wenn man sich dann die alte 90er-Serie ansieht oder auch die aus den 70ern, er versucht da eigentlich so ein bisschen deren Stilistik mit seiner zu verheiraten. Das muss man mögen, so diese poppigen Farben und dieses Wechselnde. Also das wirkte fast schon wie so eine, ja, irgendwie Kompromissfindung mit seiner Stilistik, ne? Also ja. Der Mann ist ja bekanntlich nur mal für seine Neon-Ästhetik, ne? Also The Neon Demon, da ist der Name wirklich Programm. Und ich habe mir gerade eben auch nochmal einen Clip aus dem Film angesehen, den ich ja sehr, sehr gerne mag. Aber wenn du dann das hier siehst, das ist schon, also da liegen noch mal irgendwie zwei Welten zwischen. Aber es äußert sich nicht nur im Optischen, sondern auch in der Musik, die ja von Julian Winding komponiert wurde.
Ah.
Und die auch eher nicht in so ein Setting passt, weil im Gegensatz zu der 70er-Jahre-Serie ist das Ganze hier ja dort angesiedelt, wo eben Enid Blyton die Bücher geschrieben hat, nämlich so im England des heraufziehenden Zweiten Weltkrieges oder so, auf jeden Fall in der Anfangszeit, so 39, 40 rum, ne?
Und ja, du, also jetzt hast du direkt zwei Themen erwischt, die ich sehr schlimm fand.
Mhm.
Also okay. Die Musik habe ich mir nur aufgeschrieben, absoluter Graus. Und gerade in der ersten Folge habe ich mir ungefähr bei jeder zweiten Szene aufgeschrieben, wie prätentiös und nervig ich gerade die Musik finde. Übertrieben aufdringlich und so ganz viel einfach, ich hatte immer das Gefühl, das ist einfach so ein, ja, man geht irgendwie auf, wie heißt das, auf irgendwie Webseiten und sucht sich so ein paar freie, downloadbare Musik runter und macht jetzt zu der Stimmung die Musik da drunter und macht die so laut, dass man die nicht überhören kann. Und ich denke mir so, okay, die fand ich wirklich schlimm, gerade eben in der ersten Folge, die ja, kommen wir ja gleich noch drauf, aber finde ich auch im Vergleich zu den anderen beiden auch noch mal deutlich abfällt in zum Beispiel diesen oder aber auch anderen Dingen. Mhm. Und da also fand ich wirklich ein Graus. Ich weiß, war das bei dir auch oder bin ich da alleine?
Ich muss sagen, ich fand es irgendwie erfrischend. Ich kann aber auch verstehen, wenn man da wirklich gar nichts anfangen kann. Also Julian Winding, der ja zum Beispiel auch, Neon Demon hast du ja gesehen, der steckt ja zum Beispiel auch hinter diesem Track Demon Dance, dieser ganzen Szene in dem Reffen-Film. Es ist schon durchaus gewagt, so einen relativ klassischen Stoff mit so 70er, 80er Synthi-Klängen zu unterlegen. Und zwar wirklich komplett. Es hatte irgendwie was für mich, aber ich kann völlig nachvollziehen, wenn das für einen gar nicht funktioniert hat. Was für mich dann allerdings so ein bisschen schwieriger war, waren so einige andere Aspekte, auch was die Figuren angeht. Weil
Moment, ganz kurz, bevor wir weitergehen vielleicht.
Ja.
Noch ganz kurz zur Musik. Haben wir eigentlich genug zu gesagt. Ich finde, dass die Musik gerade in der zweiten, dritten Folge dann weniger aufdringlich wird und dann hat es mich weniger gestört. Ich weiß nicht warum, die erste Folge sticht wirklich negativ raus in vielen Dingen.
Mhm.
Und gerade vielleicht auch, dass man sich erst dran gewöhnen muss, ich weiß es nicht. Aber ich habe dann ja, oder wir beide haben da gerade nochmal in die 95er-Serie reingeguckt.
Mhm.
Und es war fast das Erste, was mir aufgefallen ist, die Musik ist so geil in dieser Serie, das ist fast Indiana Jones.
Ja.
Ja. Das ist richtig Abenteuer, wir legen jetzt los, wir sind unbefreit, wir erleben jetzt was.
Mhm.
Und das war einfach mega passend. Und da war diese, ja, 80er Jahre Synthies hier, ja, nix für mich, sagen wir es mal so.
Obwohl Indiana Jones eigentlich ein schönes Stichwort ist, weil die erste Folge hat da schon einen gewissen Touch von.
Ja.
Und auch so vom Plot her, also irgendwann dachte ich mir so, oh, ich bin hier irgendwo gefangen zwischen einer Kinderversion von Da Vinci Code und dem dritten Indie-Film.
Da Vinci Code, ne? Ja, stimmt, der passt auch noch ganz gut rein.
Und da habe ich mich dann schon gefragt, was da so in der Vorlage wirklich verwurzelt ist. Man muss ja dazu sagen, ich glaube, das betont ja die Serie auch. Ich meine, es steht auf jeden Fall auch im Vorspann, dass es schon relativ frei nach den Enid Blyton Büchern ist, ne?
Ja, ich habe die jetzt natürlich auch nicht gelesen und ich habe jetzt nur von der 95er-Verfilmung, da ist die erste Folge, ich glaube, die fangen ja alle immer mit der ersten Folge auf Kirin Island an, wo sich ja auch alle kennenlernen und so.
Mhm, genau.
Und die ist ja dann aber aufgeteilt in zwei Teile.
Ja.
Und dadurch, ich habe den zweiten Teil jetzt heute nicht gesehen, darum weiß ich nicht genau, wie der Stoff sich da dann weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass insgesamt wahrscheinlich das Grobe, was passiert, kommt aus den Büchern. Aber es ist schon oft, dass es, glaube ich, vom Plot her deutlich modernisiert und angepasst ist.
Mhm.
Was mich in vielen Teilen auch ziemlich nervt. Also da wären wir wenn wir da jetzt schon hingehen wollen, bei einem weiteren Punkt, der mich nervt, weil einfach alles unfassbar groß aufgebauscht wird. Es geht immer direkt um Weltherrschaft, Weltkriege, Verschwörungstheorien und alles, was früher klein, lokal, irgendwelche Schmuggler oder Dinge, die halt von mir aus auf der Insel passieren, das spielt gar keine Rolle, das gibt's gar nicht. Es werden wirklich hier spielfilmgrößenartige Fälle aufgemacht, wo ich mir denke, das ist komplett drüber und irgendwie überhaupt nicht glaubwürdig, dass da jetzt irgendwie vier Kinder anfangen, den Weltkrieg zu verhindern oder so.
Ja,
und
ja.
Das macht es für mich irgendwie unglaubwürdig und hat für mich so ein bisschen, ja, so irgendwie reingebracht. Ich glaube, da kommt dann halt Reffen durch, dass er dann da einfach versucht, so ein großes Ding aufzumachen und seine Thematik mit zu modernisieren und in die alte Thematik reinzubringen. Aber dadurch ist es mir einfach wirklich zu groß. Also das habe ich nicht verstanden.
Ja, es fühlte sich ab und an ein bisschen aufgeblasen an. Wobei ich das in der zweiten Folge, die ja dahingehend noch, also die erste würde ich sagen, ist noch so wirklich, hatte ich ja schon gemeint, mit so Indie-Einflüssen leicht.
Ja.
Aber letzten Endes eine Art Kinderkrimi. Das merkt man auch am Antagonisten, der von Jack Gleason aus Game of Thrones gespielt wird. Ja, Joffrey Baratheon ist back. Und im Prinzip spielt er eigentlich die gleiche Rolle, nur mit einem bescheuerten Schnäuzer und einer noch schlechteren Frisur. Aber die zweite und insbesondere die dritte Folge, da war ich dann schon überrascht. Vor allem die dritte, die wird ja schon wirklich politisch auf eine gewisse Weise.
Ja.
Ich fand das zwar an sich spannend, wie das dann irgendwie auch mit dem, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, historischen Setting verquickt wird. Aber du hast schon recht, es wirkt manchmal so ein bisschen gewollt. Also auch schon in der ersten Folge, da wird dann irgendwie auch eine dramatische Fallhöhe aufgemacht mit Jack Gleasons Figur, die das Ganze irgendwie dann auch nicht auszufüllen vermag. In der zweiten hat das für mich besser funktioniert. In der dritten wurde es dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber da können wir generell einfach mal dazu kommen, was so dieser Ansatz ist, dass man eben diesen Stoff modernisiert. Und das fängt auch schon bei der Besetzung an, wo es ja vorab auch schon anscheinend eine Kontroverse gab, dass man die Figur, die mehr oder weniger bei Enid Blyton auch so im Vordergrund steht, nämlich George, beziehungsweise Georgina, die aber nur George genannt werden möchte, also dass man die divers besetzt hat, die Rolle. Und die ist ja auch schon in den alten Verfilmungen durchaus hervorstechend. Und da muss ich sagen, da bin ich enttäuscht. Gegen diverse Besetzung spricht meines Erachtens überhaupt nichts. Das Problem ist nur, dass die Diversität hier an der Stelle eigentlich etwas ersetzt, was damals sehr viel progressiver war, als es jetzt hier sein darf. Wie hast du das empfunden?
Du meinst, dass damals Georgina eigentlich immer eher ein Junge sein wollte, oder was meinst du?
Genau, und dass das sehr viel mehr im Vordergrund stand, ja. Dass die sich sehr maskulin gekleidet hat, dass die eben auch offen, ne, von wegen, ich finde Puppen doof und Mädchen sowieso, ne, also da gibt's dann ja auch Reibungspunkte zwischen ihr und der deutlich jüngeren Anne, die eher so ein klassisches Mädchen aus der damaligen Zeit ist. Aber ja, ich finde, das geht hier irgendwie verloren, also insbesondere, wenn man das dann vergleicht mit den alten TV-Varianten. Das wirkt dahingehend deutlich mutiger und das ist schon seltsam, wenn das Ganze doch ach so modern und progressiv sein möchte und in der Hinsicht so ein bisschen zaghaft wirkt. Also du könntest schon sagen, dass sie jetzt divers besetzt haben, um so Rassismusvorwürfe, die ja gegenüber Enid Blyton so immer mal wieder aufgekommen sind, abzuschwächen, aber zugleich dann eben auch das rauszunehmen, was das Ganze zumindest sehr ja gewagt gemacht hat zu jener Zeit.
Ja, und zumal eigentlich ist ja auch immer noch in Anführungszeichen leider top aktuelles Thema. Mhm. Und ich finde diverse Besetzungen super. Ich habe da, also ich finde, da muss man gar nicht drüber reden. Jeder, der da irgendwie anders drauf ist, der kann einfach ausschalten. Ja. Aber das jetzt ja so ein bisschen nur zu benutzen, damit man so seine Schuldigkeit getan hat, ist natürlich irgendwie falsch. Mhm. Und ich finde generell, dass ich hatte mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, ich finde, dass alle Charaktere eine weichgespülte Art ihrer damaligen Charaktere sind.
Ja.
Und alles sehr modernisiert ist. Das trifft nicht nur auf George zu. Mhm. Also ganz besonders fand ich auf Julian und Anne,
ja,
die für mich einfach gar nichts mehr Charakteristisches an sich haben. Julian war halt zumindest früher noch der Ältere, der auf alle aufgepasst hat. Das war zumindest so seine Rolle. Mhm. Anne war halt die kleine Schüchterne, die ängstlich war, aber trotzdem dabei sein wollte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das kann man so jetzt alles gar nicht mehr stigmatisieren, das ist alles zu klischeebehaftet und darum sind die jetzt halt auch einfach da,
ja,
aber die haben gar keine wirkliche Rolle so an sich,
mhm,
und wirken dadurch einfach sehr, sehr blass. Ähnliches ist dann mit Georgina George auch passiert, aber sie ist halt zumindest ja noch so der Hauptcharakter in Anführungszeichen und dadurch kriegt sie einfach schon viel Aufmerksamkeit und auch ein bisschen mehr Tiefe. Und bei Dick zum Beispiel fand ich es auch wieder ganz merkwürdig, wie, ja, er modernisiert wird, dass er jetzt hier auf einmal der totale Super-Nerd ist, der 8 Jahre gefühlt alt ist oder 10, ich weiß es nicht.
Und der auch noch eine Brille tragen musste dafür.
Ja, klar, jetzt ja, da als kleiner Sheldon durch die Gegend läuft.
Ja.
Und ich frage mich, warum? Also warum muss man die das alles so modernisieren und in einen Einheitsbrei bringen,
mhm,
und dadurch alles halt relativ verblassen lassen? Und das geht halt dann ja, irgendwie alles unter, so was einfach mal Charaktere und deren Tiefe irgendwie mit sich bringen könnte. Und das fand ich insgesamt schon, was die Kinderdarsteller anging, irgendwie merkwürdig geschrieben. Also,
mhm,
ja.
Ja, da bin
über
ich
Jack Leeson müssen wir ja gleich auch nochmal reden.
Ja, der ist ein Sonderkapitel. Ja, also ich bin da schon relativ bei dir. Also ich fand es zwar irgendwie doch ganz schön, jetzt auch mal so unverbrauchte Gesichter zu sehen, wobei die Georgina, die Schauspielerin Diana Babnikova heißt die, glaube ich. Diana, ja, aber mit irgendwie 3 A geschrieben, auch drollig. Die, ja, hatte schon irgendwie, hatte ich jetzt mitbekommen, eine Nebenrolle in Don't Breathe 2 anscheinend, den habe ich aber nie gesehen. Aber die anderen sind völlig unbekannt, aber dadurch auch.
Nein.
Ja,
Was? Ich nicht. Dick war ja bei Foundation schon dabei.
Ach so.
Ach, hast du Foundation gesehen?
Ja, die habe ich gesehen. Stimmt. Stimmt.
Der war der Junge in dieser Mentalisten- oder Seher-Sekte oder was. War da schon in ein, zwei Folgen dabei. Habe ich jetzt nicht erkannt, muss ich sagen, aber im Nachhinein habe ich es dann gelesen. Und bei Doctor Who anscheinend auch irgendwie.
Okay.
Immerhin noch so, den könnte man noch kennen.
Also britischer als Doctor Who geht's, glaube ich, nicht. Ja. Also für mich hatte es zunächst was sehr Erfrischendes, aber dann war ich doch auch so schon bei den ersten Fotos, die man so von den Vieren gesehen hat, beziehungsweise fünf inklusive Hund, war ich dann doch schon so ein bisschen skeptisch, weil die wirkten auf mich sehr zusammengecastet. Ich habe den Arnold Georgina ist eigentlich viel zu alt für die Rolle.
Mhm.
Julian auch und die beiden anderen sind gefühlt auch fast zu jung für die beiden und dadurch entsteht dann auch schwer eine Chemie und vor allem auch dadurch, dass alle nicht mehr so wirklich, hattest du ja gerade schon ausgeführt, die haben nicht mehr, also mir fehlen da Ecken und Kanten.
Ja, genau.
Also wenn du dir das die alte Verfilmung ansiehst aus den 90ern, da ist es wirklich so, dass Georgina am Anfang wirklich kratzbürstig ist und auch mit Anne überhaupt nicht klarkommt, weil die auch wirklich total gegensätzlich angelegt sind. Das ist nicht wirklich vorhanden. Also da ist, ne, klar, die erleben dann zwar einige Sachen und das schweißt natürlich dann auch zusammen, aber als dann irgendwie am Ende so der ersten Folge die Mutter von Georgina so da dastehen, dann so, ach ja, das sind die fünf Freunde, die sind jetzt toll zusammengewachsen und ich denke mir so, ja gut, die haben jetzt irgendwie schon ein bisschen weirden Shit erlebt, aber so wirklich Interaktion hat man zwischen denen eigentlich nicht erlebt. Es gab mal irgendwie einen Charaktermoment, aber der war dann zwischen Georgina und Julian und da habe ich schon gemerkt, dass sie da schon darauf gehen, so, also die so auf Augenhöhe in ihrer Generation sind, ein bisschen näher aneinander ranzurücken. Und im Zusammenspiel mit den anderen, ja, tut sich das Ganze da wirklich so ein bisschen schwer und das ist schade, weil die sind ja nun mal eigentlich das Herzstück des Ganzen, ne?
Ja, und ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass man jetzt in der ersten Folge eben sie sich auch noch nicht kennen und sich erstmal vielleicht kennenlernen müssen. Mhm. Es wird dann auch ein bisschen besser, aber es bleibt schon, ja, so ein bisschen, man hat nie das Gefühl, das finde ich, dass die jetzt so die zusammengeschweißte Truppe sind, die jetzt halt, ja, da die Abenteuer besteht und sich alle. Ja, da, und also ja, geht mir genauso wie dir. Also hatte ich auch meine Probleme mit.
Und wie gesagt, bei Georgina, das wiegt für mich wirklich am schwersten, weil diverse Besetzung schön und gut, aber man, ob man jetzt Diversität gegen eben das, was die Figur in der Vorlage ausgemacht hat, zu ersetzen, weil unterm Strich hat man jetzt aus ihr eigentlich den Prototyp, den wir in den letzten Jahren so sehen, Richtung Female Empowerment gemacht. Also ich weiß nicht, wenn man das Ganze schon modernisiert, dann hätte man doch erst recht diesen queeren Aspekt, den die Figur nun mal in der Vorlage hat und der sogar auch in den alten Verfilmungen mehr zur Geltung kommt, den hätte man doch hier erst recht rauskehren müssen. Und das, also dahingehend wirkt das Ganze auf mich erstaunlich mutlos. Und ich meine, es wird die Leute geben, die die Serie eh schon als woke beschimpfen, wegen, also in Anführungsstrichen jetzt woke, ich benutze den Ausdruck nicht gerne, von wegen, weil jetzt Georgina divers besetzt wurde, aber das Gegenteil ist eigentlich eher der Fall. Also die Vorlage ist dahingehend eigentlich woker als die Serie, ne?
Ja, ich meine, wäre halt eine gute Chance gewesen, auch vielleicht mit einer diversen Besetzung und dann trotzdem noch den queeren Aspekt reinzubringen.
Ja,
aber
absolut.
Ja, ich weiß nicht, warum man das quasi, also das findet ja kaum statt in der Tat. Ja, sie sagt dann einmal, dass sie nicht Georgina genannt werden möchte und das war's.
Ja, da ist nicht mehr. Also du hast, also weiß nicht, auch so von der Kleidung her oder auch wie sie sich gibt. Ich meine, wie gesagt, in dem alten Ding ist sie richtig kratzbürstig, ne? Und wenn du die dann so von Weitem siehst, denkst du wirklich, das ist ein Junge, ne? Also ja, da gibt man irgendwie der Darstellerin auch nichts zu tun. Das finde ich schade, weil die ist an sich gar nicht mal schlecht besetzt. Aber ja, es ist dann wieder so die Kinderkrankheit, die man in den letzten Jahren kennt. Um aber jetzt auch mal ein bisschen was Positiveres zu sagen. Da war ich schon am Anfang, also du meinst ja, du warst zum Auftakt eher schon so ernüchtert.
Ja, aber ich, vom Intro, aber ich meine, das ist ja auch nur 20 Sekunden.
Genau, das ist schnell durchgestanden, weil dann muss man sagen, bekommen wir schon echt Wertiges auf die Augen. Also es sind ja nur 3 Episoden, alle 3 dauern aber so 90 Minuten, also wie das früher bei der Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch der Fall war. Und man muss sagen, hier wurde wohl ordentlich echt Geld in die Hand genommen, weil die Serie sieht wirklich gut aus.
Ja, da kann man kaum was sagen, würde ich sagen.
Mhm.
Ich finde wieder, dass die erste Folge hier raussticht, weil sie einfach schlechter aussieht als die anderen.
Ja.
Und sie hat so ein Spiegelreflexkamera-Netflix-Look, so ein bisschen. Die Ränder sind so ein bisschen verschwommen und unscharf und dann ist in der Mitte halt der Fokus und das ist ja irgendwie so ein bisschen hip und trendy im Moment.
Mhm.
Das bringt die erste Folge auch so ein bisschen mit und alles so ein bisschen übersaturiert, würde ich sagen. Sehr knallige Farben.
Ja.
Generell aber so, was auch die Ausstattung angeht, die Sets und so, man merkt da schon, dass sie da, denke ich mal, auch wirklich in England an On-Location gedreht haben.
Mhm.
Und das sind alles das meiste sicherlich schöne Standorte und gute Ausstattung. Und von dem Aspekt her ist das wirklich, wie du sagst, merkt man, dass da Geld reingeflossen ist. Also da haben sie sich, glaube ich, nicht lumpen lassen.
Ja, ist natürlich auch eine bekannte und beliebte Vorlage, ne? Also sie haben ja dann gegenüber den eher unbekannten Jungdarstellern haben sie ja so ein paar Gesichter, deren Besetzung auch sehr, sehr klar, wie ich fand, an den vorherigen TV-Verfilmungen sich orientiert. Also da muss man sich nur mal den Vater von Georgina rausnehmen, also der ja irgendwie so eine etwas verrückter Erfinder ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Obwohl, das hat mich irgendwie irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich sah der die ganze Zeit aus wie Egon Spengler, also Harold Ramis aus den Ghostbusters.
Okay, nee, bin ja riesengroßer Ted Lasso-Fan und habe natürlich Trent Crim in ihm gesehen und hatte da meine, in Anführungszeichen, Schwierigkeiten, den wegzugucken.
Mhm.
Aber ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Ich fand ihn fand ich nett. Und ich fand auch zum Beispiel seine Frau, N. Akinjirin, glaube ich, heißt sie, Aunt Fanny, fand ich super. Also die erwachsenen Darsteller fand ich eigentlich alle gut. Und gerade wenn man die Eltern gesehen hat, fand ich das immer, gerade bei Quentin, sehr erfrischend, muss ich sagen. Das hat mir gefallen.
Ja, für mich gibt es in der Besetzung tatsächlich einen großen Knackpunkt, den wir ja schon ein bisschen angeteasert hatten. Nämlich Jack Gleason, der im ersten Teil und dann später auch nochmal auftaucht, da wollen wir jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, der den Antagonisten spielt und es ist im Prinzip seine Joffrey Baratheon-Performance. Ich bin da immer noch uneins mit mir, ob ich das teilweise schlecht gespielt fand oder aber, weil es einfach zu ähnlich ist zu seiner Paraderolle, die ich einfach nicht abschütteln kann. Oder wie ist es dir da ergangen?
Aber ich bin eher uneins zwischen, was hat man ihm gegeben zu tun und was kommt jetzt so von ihm.
Mhm.
Und weil, also ich finde, er hat mich eigentlich relativ wenig an Joffrey erinnert, weil er da einfach, das hat er richtig gut gemacht. Das war jemand, den hat man einfach gehasst aus tiefstem Herzen.
Ja,
und das hat er mit einer Überzeugung gespielt, das hat er glaubwürdig rübergebracht. Einfach auch mit seinen Ausdrücken und seinem Handeln natürlich. Und da wurde dann natürlich auch vom Drehbuch her ihm viel vorgegeben oder an die Hand gegeben, um das zu manifestieren. Und hier sieht er halt erstmal aus wie, keine Ahnung, mit seinem angeklebten Schnurrbart, hast du schon gesagt, und seiner komischen Frisur. Also für mich viel zu jung und unglaubwürdig als jetzt ein ernsthafter Protagonist.
Na, der wirkte eher wie so ein älterer, wie so ein Mitschüler ein paar Klassenstufen über den oder so, ne?
Ja, also. Und das er sieht halt jung aus, da kann er dann nichts für, aber vielleicht ist er dann einfach auch falsch gecastet.
Mhm.
Und da weiß ich dann nicht so ganz, okay, liegt es jetzt wirklich daran, ist er einfach, ja, hätte man jemand anders casten müssen, der vielleicht auch einfach ein bisschen älterer und bedrohlicher aussieht.
Ja.
Oder, weil das die erste Folge war, will man vielleicht die Antagonisten auch jetzt nicht so überspitzen und noch so ein bisschen leichter, sag ich mal, belassen, weil es ja eine Kinderserie ist, war so mein Gedankengang da noch.
Mhm.
Aber das hat sich dann eigentlich, würde ich sagen, in den nächsten Folgen zerschlagen. Also ey, und ob das Drehbuch ihm da nichts gegeben hat, die Performance einfach schlecht war oder es einfach alles nicht zusammengepasst hat. irgendwas von allem wahrscheinlich, aber ja, das war nicht schön anzuschauen.
Das trifft es, das ist so ein Cocktail irgendwie, also während bei den Kindern manche zu alt gecastet sind, gefühlt ist es bei ihm, er ist zu jung irgendwie, also auch wenn man sich dann halt ansieht, so das Äquivalent in der vorherigen Verfilmung, der war deutlich älter.
Ich meine, er ist 32 in echt, ne? Und sieht halt aus wie 25.
Ja, und dann ist er auch einfach noch vorbelastet. Es tut mir leid, seine Rolle ist, also klar, es ist schon eine andere Rolle, aber die ist nicht total unähnlich.
Ja.
Und er spielt das auch recht ähnlich. Also teilweise hatte ich das Gefühl, er spielt eine Karikatur von Joffrey.
Ja, das kommt schon hin.
Ja, es ist, nichtsdestotrotz ist es schon, also da muss ich auch sagen, ich fand von der Tonalität her, die erste Folge hatte ich ja schon gesagt, die ist eher so ein bisschen noch Kinderkrimi. Die zweite liebäuge dann schon fast so ein bisschen mit Agentenfilm, würde ich sagen, ne?
Ja, ich meine, die hat dann so ein bisschen Mord im Orient Express Vibes halt. Mhm. Ne? Also da ist dann schon, was das angeht, wird da wieder relativ groß aufgefahren und hat auch, finde ich, viel Potenzial, das gut zu machen. Also dann gehen sie halt im Grunde auf ein Abenteuer, was dann vielleicht jetzt nicht mehr in der Gegend ist. Okay, das ist schon vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber da kann man sich ja erstmal so freuen, ey, die erleben jetzt hier noch woanders auch Abenteuer und gehen auf große Reise, in Anführungszeichen, ne? Und dann passieren hier wieder Sachen. Ja, das war alles, fand ich gut.
Mhm.
Es wird dann halt einfach zu groß am Ende. Also
es
wäre alles nett gewesen, wenn das alles so ein bisschen kleiner in sich geblieben wäre und nicht jetzt auf einmal wieder da ein, ich will da jetzt nichts am Ende spoilern, aber ne, es wird halt ein sehr großes Fass aufgemacht.
Ja.
Das schon von Anfang an, und das fand ich dann einfach übertrieben, wo man das einfach nicht hätte machen müssen. Und generell aber fand ich, geht es ab da dann los, wo da, also von der Handlung her, da steckt schon wirklich was dahinter. So. Also die sind ja 90 Minuten lang, da können wir, muss ich gleich nochmal was zu sagen, aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie was gestreckt wird. Es gibt ja viele Dinge, die sich nochmal ändern. Es gibt ein paar Plot-Twists und man hat am Anfang noch nicht alles durchschaut, sondern kann dann eben so ein bisschen auch, ja, wirklich mitraten und mit das Abenteuer erleben und gucken, wie wird am Ende das Ganze nochmal aufgezogen und geklärt, und da passiert schon vom Drehbuch her immer sehr, sehr viel eigentlich, da kann man sich nicht beschweren. Das war schon immer dann, was das angeht, fand ich ganz gut geschrieben, und da bietet dann so eine, ja, so ein Abenteuer in einem Zug vielleicht natürlich auch viel Potenzial, um das zu tun. Ja, da haben sie dann ja auch diese Maschine, die Maschine, ne? Wie hast du die Maschine aufgefasst? Wollen wir da was zu sagen oder nicht?
Ja, es ist ja schon, es sind ja schon so Anspielungen Richtung Enigma, ne? Und vielleicht
ja,
dann, also irgendwann dachte ich mir so, marschieren sie einfach in eine Szene rein, die genauso aussieht wie aus Imitation Game mit Benedict Cumberbatch. Aber wie ich es jetzt schon rausgehört habe, also ich kann für meinen Teil sagen, mir hat die zweite Folge tatsächlich am besten gefallen. Klar, man kann über dieses Aufgeblasene kann man diskutieren. Für mich hat das aber in der zweiten Folge besser funktioniert als in der ersten, weil die Bedrohung oder was da jetzt irgendwie auf dem Spiel steht bei dem ersten, das war irgendwie dahingehend sehr diffus und ja auch schon so
nicht handfest, ne?
Ja, so Mystery angehaucht. Ja. Und in der zweiten Folge haben sie das immerhin wirklich so in den historischen Kontext versucht mit reinzunehmen, was natürlich auch irgendwie ein bisschen drüber wirkte. Aber ich habe die zweite Folge, die habe ich wirklich über weite Strecken genießen können, und die war für mich auch die kurzweiligste, was ich von der dritten leider überhaupt nicht sagen kann.
Ja, ich würde auch sagen, dass die zweite meine so beste Folge von den dreien, die wir jetzt gesehen haben, ist.
Mhm.
Und da so ein bisschen, was du sagst, also die Bedrohung ist vielleicht von Anfang an nicht klar, aber es ist schon irgendwie klar, so was die ganze Zeit passiert und woraus es vielleicht hinausläuft.
Mhm.
Und alle Dinge, wie zum Beispiel die Maschine am Anfang, die eingeführt wird oder so, das ist dann auch in der dritten Folge, gibt's dann das Radio. Und die Dinge, die so am Anfang schon der Folge irgendwie da sind, dem man vielleicht auch wenig Bedeutung beimisst, haben dann im Verlauf der Folge einfach ein wichtiges Merkmal, was dann in der Folge halt wichtig ist. Und das, wird dann so langsam aufgezäumt und das funktioniert gerade in der zweiten Folge schon sehr gut, ja. Aber weißt du denn, was die Wurzel aus minus eins ist?
Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das, was die Maschine ausgespuckt hat, oder?
Ja, ich habe mich da so ein bisschen gefragt, also es wird ja eine Maschine gebaut und Dick wird gefragt, welche Rechenaufgabe er der Maschine geben soll und er sagt, ja, sag mal, die Wurzel aus minus eins und eine Wurzel.
Ach, das ist ein Paradoxon, oder?
Ja. Ja, du kannst halt keine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen.
Richtig.
Und die Wurzel aus minus eins ist dann imaginär und ist halt i.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wer zum Henker soll das verstehen? Ich fand's mega witzig. Aber Das ist weder für Kinder noch für den allgemeinen erwachsenen Zuschauer. Mhm. Irgendwie so, hä? Also ich habe jetzt gelacht, aber das war auch einfach drüber.
Ja, da ist dann auch wieder so die Frage mit der Tonalität. Und ich habe den Eindruck, dass der Serie auch mit jeder weiteren Folge die so ein bisschen entgleitet. Weil für mich ist es zwar unterhaltsam, aber es soll ja letzten Endes immer noch eine Kinder- und Jugendserie sein. Und in der ersten Folge funktioniert das dahingehend auch, weil, also du kannst es schon halt daran festmachen, weiß ich nicht, sie erleben da so indie-mäßige kleine Abenteuer, sage ich mal. Aber es kommt da nie so wirklich ein Gefühl von Gefahr auf. Und selbst aus so scheinbar ausweglosen Situationen können sie sich schon wirklich sehr leicht und schnell befreien.
Ja, was auch okay ist, ne? Also, und gerade auch dann, ich habe jetzt am Anfang das mit dem Taucher so ein bisschen verlächerlicht, aber Das ist natürlich gerade sowas, was in einer Kinderserie dann vielleicht auch okay ist. Muss da jetzt ein Taucher sein, der tot ist? Keine Ahnung. Aber
ja,
ne, so diese Leichtigkeit da reinbringen, ist ja das, was es auch am Ende ausmacht und ist völlig okay. Ja,
ja, nee, das fand ich auch noch in Ordnung. Ich hatte nur den Eindruck, dass ihnen spätestens so auf Plot-Ebene dann auch echt so ein bisschen die Gäule losgegangen sind bei der dritten Episode.
Ja.
Ich muss zugeben, ich hatte das tatsächlich überrascht. Also die dritte Folge, die hat für mich irgendwie relativ lange vor sich hingeplätschert. Und gegen Ende denkt man sich dann so nach 70 Minuten, ja, was kommt denn hier jetzt noch? Und dann bringen sie wirklich eine politische Ebene rein, die dann auch noch mit was verknüpft wird. Also wieder mit dem damaligen Zeitgeschehen zum heraufziehenden Zweiten Weltkrieg und mit etwas, was man, also ohne es jetzt zu weit auszuführen, aber das hatte mich schon fast an sowas wie Dr. Mabuse erinnert. Und das passte für mich hier überhaupt nicht rein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für die angepeilte Zielgruppe auch nicht mehr wirklich funktionieren könnte.
Ja, ich muss sagen, ich weiß da gar nicht mehr insgesamt, was überhaupt die Zielgruppe von der ganzen Serie sein soll.
Mhm.
Also es ist einfach keine Kinderserie, keine reine Kinderserie. Ich kann mir kein Kind vorstellen, das an diesen 90 Minuten langen Filmen sitzt und die ist ja auch sehr wenig komödiantisch oder leichtfüßig, sondern Es ist wirklich ja auch schweres Material und es entwickelt sich ja immer sehr viel, haben wir jetzt schon mal gesagt und auch jetzt in der letzten Folge gerade, was du sagtest, ne, dass da wirklich große Fässer nochmal aufgemacht werden und das kommt aber alles von irgendwoher, von irgendwelchen Entwicklungen, das heißt, man muss auch wirklich von Anfang an richtig aufpassen und dabei sein, was dann eher an erwachsene oder ältere Zuschauer gewidmet ist, aber am Ende ist es, glaube ich, für die Zielgruppe einfach nicht gut genug. Und da frage ich mich dann, okay, warum muss ich jetzt Folgen, die früher leichtfüßig und halbe Stunde, vielleicht eine Stunde waren, auf 90 Minuten ausdehnen, damit ich dann am Ende nochmal extra 20 Minuten hier so eine riesige politisches Fass aufmachen muss, weil man da jetzt heutzutage drüber reden will oder so. Und das hat dann irgendwie nichts mehr von, ja, dieser Leichtfüßigkeit, die vielleicht in dem Grundmaterial früher vorhanden ist. Und das fand ich ziemlich schade. Weil, also, das ist einfach zu lang, oder?
Ja.
Ich find's zu lang.
Ja, die erste Folge ging noch, die zweite ging für mich sehr schnell rum, aber die dritte, die hat sich für mich, die war richtig zäh zwischendurch. Also, gegen Ende war ich dann zumindest interessiert, weil ich mir dachte, okay, das ist mal durchaus was anderes. Aber ob das so im Gesamtkonzept funktioniert. Also da kann man schon so ein Grundproblem der Serie festmachen. Irgendwie findet die nicht so richtig ihre Zielgruppe, rein von der Tonalität her. Ich hatte zum Beispiel bei der zweiten Folge das Gefühl, weil diese ganze Zugnummer, die kommt ja eigentlich erst so auf der Hälfte wirklich so in Gang, wortwörtlich. Und bis dahin hatte ich den Eindruck, dass sie hier sogar fast ein bisschen mit Gruselfilm oder so irgendwie flirten, sage ich mal. Aber das lief dann auch eher so ein bisschen ins Leere. Also es ist alles ein bisschen paradox, wobei ich sagen muss, ich klinge jetzt hier insgesamt negativer, als ich möchte, wie so häufig. Weil unterm Strich kann ich sagen, war ich schon im Großen und Ganzen ganz gut unterhalten. Also es hat sich jetzt für mich relativ schnell weggeguckt. Ich habe ja wirklich auch die ersten beiden Folgen back-to-back gesehen und das ging relativ schnell weg. Die dritte war dann eben, ja, nochmal eine etwas schwierigere Angelegenheit. Aber unterm Strich kann man sich das schon angucken. Aber es ist wirklich so eine Frage der Zielgruppe und ob man da nicht eventuell auch durch den Einfluss von jemandem wie Nicolas Winding Refn sich so ein bisschen verfahren und das aus dem Fokus verloren hat, was man jetzt eigentlich machen wollte.
Ja, ich glaube, da will man sich vielleicht auch zu sehr nochmal, also als Refn jetzt dann auch seinen Fingerabdruck dahinter lassen. Mhm. Also ich klinge negativ und ich fand es auch nicht gut insgesamt. Also mich hat das alles nicht so abgeholt. Mhm. Klar ist es vielleicht auch gemein, weil ich hatte jetzt so ein bisschen natürlich auf so einen Nostalgietrip in Anführungszeichen gehofft.
Ja.
Den kriegt man natürlich gar nicht, aber haben jetzt auch schon so viele Dinge angesprochen, die haben jetzt mit Nostalgie nichts zu tun. Das ist für mich ist, weiß die Serie nicht, was sie will. Sie ist einfach, diese ganze kindliche Unbeschwertheit von früher ist weg. Es ist alles sehr, sehr dicht und sehr schwermütig oder schon sehr tief einfach und heftige Themen, die für mich einfach alle zu groß sind und dann funktioniert das eigentlich bei mir kaum. Also ich hatte nach der ersten Folge gar keinen Bock mehr, muss ich sagen.
Ja.
Die zweite Folge
auch.
War dann ja ganz gut. Mhm. Genau. Ja. Und die mit der dritten, also wenn das so weitergeht, dann, ich glaube, es kommen ja nochmal mehrere Folgen nach, dann finde ich, ist das, wird das für mich nicht sein. Nee.
Es sollen noch zwei Folgen produziert werden, tatsächlich. Ist noch nicht genau raus, wann das ist. Ich werde es mir tatsächlich schon ansehen, so ist es nicht. Ja, das, also ich glaube auch, dass jetzt auch zu Weihnachten, ich meine, da erhoffen sich jetzt Leute irgendwie schöne Familienunterhaltung.
Ja.
Und das ist die Serie nicht so wirklich. Dafür ist sie einfach, also da gibt's wirklich Elemente, da würde ich sagen, das ist schon, das geht schon fast ein bisschen in Richtung Drama teilweise.
Absolut.
Aber nichtsdestotrotz, also es ist schwierig. Man kann sie jetzt weder, also ich würde jetzt nicht total von der abraten, aber ich würde jetzt auch keine wohlige Nostalgie zu Weihnachten erwarten. Vor allem hatte ich ja jetzt schon weithin ausgeführt, ich bin da halt schon ein bisschen ernüchtert, dass man dann da, ja, sagen wir mal ehrlich, heute zaghafter ist als in den 70ern oder 90ern, was so gewisse Aspekte angeht. Und man spürt zwar den guten Willen, dass sie eben wirklich vorgehen möchten gegen Sachen, die jetzt im Nachhinein an den Vorlagen vielleicht auch nicht so gut gealtert sind. Also ich hatte mich da noch mal ein bisschen belesen. Zum einen, dass da irgendwie auch sexistische Klischees irgendwie auch reproduziert werden, wobei man das in meinen Augen natürlich auch immer in den Kontext der Zeit setzen muss, in dem es geschrieben wurde und in dem es spielt. Ne?
Ja, da gibt's ja beispielsweise jetzt bei den, ich habe ja noch mal ein, zwei Hörspiele nachgehört.
Mhm.
Und da gibt's dann jetzt mittlerweile natürlich auch den Hinweis vorher, dass sie die Episoden oder die Hörspiele jetzt nicht geschnitten haben, was ich sehr gut finde.
Mhm.
Aber halt so ein Disclaimer am Anfang, hört das im Kontext der Zeit, ne? Weil einfach manche Dinge mittlerweile natürlich aus der Zeit gefallen sind. Aber ich sehe das eigentlich auch so, dass man das nicht jetzt beschneiden sollte, weil das ist halt auch einfach ein Zeugnis der Zeit.
Definitiv.
Und da muss man einfach aufgeklärt rangehen und dann ist das auch okay. Das ist jetzt nicht, als wäre das hier super verwerflich, was da passiert. Aber wenn man natürlich in einer modernisierten Version jetzt den beispielsweise sexistischen oder was auch immer Ansatz rauskriegt, dann ist das natürlich wunderbar. Ja,
ja, oder auch, weiß ich nicht, also ich hatte jetzt mal gelesen, der Buchreihe wird halt vorgeworfen, dass die Antagonisten oftmals, mehr oder weniger irgendwelche unzuverlässigen oder betrügerischen, also Ausländer sind und so weiter. Mhm. Ne, dass das dahingehend auch vielleicht in Richtung Rassismus nicht allzu toll gealtert ist. Ist ja ehrenwert, wenn man das irgendwie aushebeln will, aber also ich hatte noch einen Artikel gelesen, wo sich darüber aufgeregt wurde, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, die Bücher von Roald Dahl, also zum Beispiel hier Charlie Schokoladenfabrik oder Madita und sowas, Mathilda, Madita ist Astrid Lindgren, die wurden ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, rund überholt und hier ist das auch der Fall gewesen, dass man beispielsweise, also Dick heißt jetzt in der Vorlage nicht mehr, also die Figur heißt ja eigentlich Richard und die Kurzform Dick, aber da haben sie jetzt Rick rausgemacht und aus der Tante Fanny wurde Franny gemacht, weil Fanny anscheinend ein vulgärer Begriff ist in Großbritannien, was primäre Geschlechtsteile bei Frauen angeht. Finde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ne?
Wo haben sie das gemacht jetzt? In den verschriftlichten Werken oder wie?
Genau, richtig, in den Büchern teilweise.
Ja, nee, ich finde sowas ziemlich überflüssig eigentlich, weil es halt, wie gesagt, ein Zeugnis der Zeit ist und das gibt's, ich meine, die Diskussion gibt's natürlich bei ganz vielen Werken, ne, auch Winnetou oder was auch immer, da gibt's, wenn man sich das teilweise jetzt vielleicht lesen würde, wäre das natürlich ein Graus, aber am Ende, ja, ist das halt damals einfach so geschrieben worden und da einzugreifen, ohne dass man jetzt vielleicht auch sogar einen Autor, Autorin noch irgendwie fragen könnte, finde ich einfach
schwierig.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Naja, das ist, also ich weiß nicht, ich finde es dahingehend halt übers Ziel hinausgeschossen. Also, wobei man sagen muss, dass jetzt die Reffen-Version, die bleibt da schon, also Jesus, meine ich Tante Aunt Fanny, meine ich, ne?
Ja, genau.
Das ist auch noch kurz ein Stichwort, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende, weil du hast das Ganze ja im Originalton genossen und ich in der deutschen Synchro tatsächlich.
Okay.
Also wer es auf Englisch gucken kann und es Englisch mächtig ist, macht es, glaube ich, besser, weil es ist halt eine sehr typische, insbesondere bei den Jungschauspielern, eine typische Kindersynchro.
Ja.
Aber was ich trotzdem ganz amüsant fand, Jack Gleason hat tatsächlich denselben Sprecher abbekommen wie als Geoffrey Baratheon.
Ja, das macht doch Sinn. Ja, ich habe ja in der 95er-Serie, die war jetzt natürlich auch synchronisiert, wo wir da noch mal reingeguckt haben, ist das eine gute Synchro? Wahrscheinlich nicht. Ist es egal? Ja.
So, ja.
Das, also in dem Fall war es mir wirklich egal. Das war ja jetzt nicht scheiße oder so. Ich habe es jetzt bei der neuen Version ja, wie gesagt, nicht gesehen. Aber ist jetzt für mich bei sowas, glaube ich, wirklich nicht der Hauptfokus. Es ist halt eine, eigentlich sollte es ja eine Kinderserie sein. Und da würde ich sagen, ist das wahrscheinlich schon okay.
Ja, dahingehend ist das vertretbar. Also alles in allem bin ich sehr, sehr zwiegespalten. Ich würde mir aber tatsächlich noch zwei weitere Folgen ansehen, so ist es nicht. Aber ja, es ist so ein bisschen halb geglückt, was schade ist, weil an für sich hätte es, wie gesagt, Potenzial gehabt. Aber wirklich jetzt von abraten kann ich auch nicht. Könnt ihr, wie gesagt, ab dem 5. Dezember in der ZDF-Mediathek sehen, beziehungsweise dann im ZDF, ich glaube, wirklich an den Weihnachtsfeiertagen. Und im Zweifelsfall, wenn ihr ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollt, dann könnt ihr euch auch in der Mediathek eben oder dann auf YouTube die alten Serien ansehen. Was ich nur gehört hatte, dass auf jeden Fall diese Serie hier zumindest besser ist als die deutschen Kinoadaptionen, von denen es ja satte 4 Stück gab. Aber da habe ich wirklich gar nichts von gesehen. Und soweit ich weiß, sollen die auch wirklich bis auf den Titel und einzelne Namen nichts mit den Büchern wirklich zu tun haben. Und da muss ich sagen, weil der ganze Stoff ist schon relativ britisch, das sollte man dann auch vielleicht in Großbritannien belassen und dann nicht jetzt noch irgendwie durchs deutsche Kinderkino filtern sozusagen, ne?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das alles schlechter ist als das, was wir jetzt bekommen, ja.
Möglicherweise, ja, aber kann man sich natürlich gerne eigene Meinung bilden. Ihr dürft uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Bücher von Enid Blyton gelesen habt, mit der alten Serie nostalgische Erinnerungen verknüpft und jetzt vielleicht doch ein wenig neugierig geworden seid auf die Reffen-Version, weil uninteressant ist die nicht, das muss man sagen, aber die wird doch eher die Gemüter spalten, also die Reaktionen auch international waren eher so gemischt. Ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Manuel, herzlichen Dank.
Ebenso.
Ja, wenn die zweite Staffel kommt, vielleicht besprechen wir die auch, aber da bist du dann wahrscheinlich eher nicht bei, ne?
Ich sag mal so, wenn es die zwei Folgen, man ist ja schon interessiert noch immer so, wie es weitergeht und vielleicht ja. Lernt man ja auch aus Fehlern oder so, aber ich war jetzt insgesamt schon nicht so angetan und ja. Guck mir da lieber die alten Sachen nochmal an. Und die Hörspiele gibt's ja, glaube ich, tatsächlich immer noch. Die werden immer noch auch weiter veröffentlicht, kommen mit noch neue Folgen raus, gibt's auf Spotify und so weiter.
Ja, okay. Ja, da wäre ich dann ja schon ein bisschen interessiert. Vielleicht können, nicht zuletzt, können vielleicht auch mal Leute einen Blick reinwerfen, weil so von der Prämisse her erinnert es ja schon ein wenig auch an sowas wie Stranger Things, ne? Also wenn man da affin ist, dann kann man hier vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen, aber das soll es hier gewesen sein. Manuel, herzlichen Dank für deine Zeit und ja, ich verabschiede mich schon mal und überlasse dir natürlich das letzte Wort. Ciao, ciao.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns auf unserem Discord. Tschüssi.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.